Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Berlin-Korrespondentin des niederländischen Senders NOS, der Nederlandse Omroepstichting. Das ist eine Rundfunkanstalt, die gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande. Und ich sage herzlich willkommen, Charlotte Weyers.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass Sie in unserer EU-Woche hier sind. Wir haben ja hier jeden Tag einen Gast aus einem anderen EU-Land im Vorfeld der Europawahl. Und Frau Weyers, ich kann in Ihrem Vorstellungstext auf der Seite Ihres Senders rauslesen, dass Sie sehr gern auf Flohmärkte gehen. Und Sie haben uns eins Ihrer Flohmarkt-Fundstücke mitgebracht, und zwar eine Playmobil-Figur. Beschreiben Sie mal.
Genau, ja, was ich hier habe, das ist eine kleine blaue Figur. Das ist die britische Queen. Königin, die hat auch einen Hut, einen blauen Anzug, eine weiße Handtasche und natürlich Handschuhe. Die hat immer, glaube ich, Handschuhe angehabt. Wie alt sie hier genau ist, kann ich nicht sehen, so wie oft bei Playmobil. Aber genau, die haben wir auf einem Flohmarkt gefunden und die steht bei uns zu Hause auf dem Tisch.
Und Sie sammeln Playmobil-Figuren, ist das richtig?
So ein bisschen, ja. Also wenn wir auf dem Flohmarkt sind, dann würden wir auf jeden Fall suchen, ob da noch tolle Figuren sind, weil es gibt ja sehr, sehr lustige. Und wir haben auch zum Beispiel eine deutsche Frau in Lederhose, wir haben eine niederländische Frau mit Holzschuhe, ein Taucher, ein Astronaut, glaube ich so. Und alles, was wir eigentlich toll finden, das dann nehmen wir mit und das setzen wir dann zu Hause irgendwo hin. Und die Kinder, die zu Besuch kommen, freuen sich auch immer.
Das glaube ich. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wir haben EU-Woche hier bei uns im Sender oder hier in dieser Sendung ganz konkret. Jeden Tag in dieser Woche kommt ein Gast aus einem anderen EU-Mitgliedstaat. Jetzt haben Sie ausgerechnet eine Playmobil-Figur mitgebracht aus einem Land, das schmerzvoll aus der EU ausgestiegen ist. Also ich sage nur Brexit. Schmerzt Sie das auch immer noch?
Stimmt, da habe ich mir überhaupt nicht keine Gedanken gemacht im Voraus, aber ja, das ist natürlich sehr interessant, weil da immer wieder die Rede über ist, auch in andere Länder, sollen wir aussteigen oder nicht, und man jetzt vielleicht im Nachhinein sagt, das war vielleicht dann doch nicht so erfolgreich, als manche erhofft haben, deswegen ist es schon interessant, dass man einen Vergleich machen kann. Und in den Niederlanden ist es auch so ein bisschen wieder im Hintergrund verschwunden, diese Debatte, vielleicht auch deswegen.
Sie meinen die Ausstiegsdebatte?
Ja, genau,
Nexit, so. Ja. Ah, der nächste, der mit der neuen Regierung, schauen wir unter anderem heute auch drauf, könnte sich das ja möglicherweise auch nochmal ändern. Bin ich gespannt, was Sie sagen.
Naja, das stand in einem Wahlprogramm für die nationale Wahlen, aber ich glaube, dass das mittlerweile daraus verschwunden ist bei die PVV, der PVV, der Partei von Geert Wilders. Also tatsächlich ein Nexit, das möchte, glaube ich, jetzt keiner mehr.
Interessant. Wir schauen genauer drauf heute. Wir schauen nämlich wie immer auf die Themen des Tages. Und ab heute beginnt die Europawahl. In Ihrem Heimatland, den Niederlanden, wird nämlich heute schon gewählt. Und da schauen wir gleich als erstes auch hin. Schön, dass Sie zuhören. In Deutschland ist die Europawahl erst am Sonntag, zumindest für alle, die ins Wahllokal gehen. Alle anderen können ja vorher auch schon Briefwahl machen. Aber mein Gast heute kann schon heute wählen. Die Berlin-Korrespondentin für den Sender NOS, Charlotte Weyers, ist nämlich mein Gast hier heute. Sie ist Niederländerin und in den Niederlanden findet die Wahl heute schon statt. Seit 7.30 Uhr sind die Wahllokale dort geöffnet und schließen um 21 Uhr. Und haben Sie schon gewählt?
Ja, das ist tatsächlich für mich dieses Jahr ein bisschen anders, weil ich eine Bitte eingereicht habe in Deutschland. Ich glaube, das heißt eine Bitte um Wahlverzeichnis in Deutschland. Ich weiß nicht, was die genau richtige Name dafür ist. Und das heißt, ich werde am Sonntag wählen. Aber eigentlich, weil da so viel los war die letzte Zeit, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, ich muss mich dann für eine deutsche Partei entscheiden. Das heißt, ich beteilige mich nicht an niederländische Wahlen dieses Mal.
Ah, das ist interessant. Wir hatten am Montag einen französischen Berlin-Korrespondenten zu Gast. Der meinte auch, dass er hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft, dass er in Deutschland wählt und dass er da aber dann in Frankreich als Nichtwähler gezählt wird, weil er eben dort auch gezählt wird. Wäre mal interessant, wie das dann bei ihm
ja,
ist.
Ja, das weiß ich gar nicht. Das ist interessant zu wissen, weil das ist eigentlich nicht so ganz korrekt.
Stimmt, verfälscht die Statistik auf jeden Fall, weil sie ja zur Urnengängerin werden. Aber interessant, dass sie dann eben auch sagen, sie leben hier und sie machen ihr Kreuzchen dann für die deutsche Liste.
Ja.
Ich habe ja diese Woche jeden Tag eine Korrespondentin oder einen Korrespondenten aus einem anderen EU-Land im Studio. Und wir möchten immer schauen, was die Menschen in diesem jeweiligen Land vor der EU-Wahl so bewegt. Frau Vajas, Sie haben ja im November in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Da ist die europaskeptische Partei PVV, des Rechtspopulisten Geert Wilders, als stärkste Kraft rausgekommen. Das hatten Sie ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Und erst seit Mitte Mai steht ja seine Koalition, also sein Rechtsbündnis mit drei anderen konservativ-rechten Parteien. Und in dem Koalitionsvertrag stellt die Koalition direkt mal die Mitarbeit am gerade erst besiegelten EU-Asylpakt in Frage. Ist dieses Migrations-Asyl-Thema auch im niederländischen Wahlkampf wichtig?
Ja, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, wie jetzt auch in vielen Ländern in Europa, haben viele Niederländer das Gefühl, dass die Migration zu weit gegangen ist, dass zu viele Leute nach in den Niederlanden gekommen sind. Wenn man das vergleicht in Europa, dann sieht man, dass eigentlich die Zahl der Asylanträge ein bisschen unter Durchschnitt sind. Also so viel mehr als in anderen Ländern ist es nicht. Es ist auch weniger als in Deutschland pro Zahl der Einwohner. Aber das Gefühl, dass es viele sind, das ist schon da. Und auch, dass viele Probleme, die man spürt im Alltag, auch daran verknüpft sind. Wie zum Beispiel zu wenige verfügbare Wohnungen oder zum Beispiel Kriminalität wird auch oft übergeredet. Und das ist auch etwas, was im Nachhinein auch die PVV so groß gemacht hat, dass viele Leute sagen, jetzt reicht es und sich für eine Partei entschieden haben, die bisher sich noch nicht an einige Regierung beteiligt hat. Deswegen auch nicht, man kann nicht sagen, wir sind enttäuscht von was sie getan haben oder nicht getan haben, können da so für wählen und hoffen dann, dass sich da etwas ändern wird. Aber die Frage ist, inwieweit das wirklich auch ändern kann, weil viele Regeln auch international bestimmt werden und es gibt viele europäische Regeln und Verträge, wie Sie schon erwähnt haben, und das muss man dann neu verhandeln und die Chancen sind eher gering. Ja, deswegen gibt es auch Leute, die sagen, das ist jetzt die nächste Enttäuschung, die auf die Leute zukommt, weil man kann das nicht so leicht ändern.
Wie sieht es denn bei der Partei von Geert Wilders aus in den Umfragen? Die sind wahrscheinlich recht gut, die Umfragewerte, oder?
Stimmt. Die werden jetzt laut die letzte Umfrage so ungefähr ein Drittel der Sitze im Parlament für die Niederländer bekommen, wenn die Leute so abstimmen werden. Und die haben bisher keine Sitze im Europaparlament tatsächlich. Das wäre schon ein ziemlich große Änderung. Und weil auch andere Parteien sagen, wir wissen nicht, ob wir zusammenarbeiten möchten mit die PVV, ist auch die Frage, ob damit die Niederländer nicht auch an Einfluss verlieren, weil damit eigentlich ein Drittel der Sitze in Europaparlament verschwinden für Zusammenarbeit mit anderen Parteien. So.
Welche Themen bewegen die Menschen in den Niederlanden denn im EU-Wahlkampf sonst noch?
Ja, wir haben natürlich auch in den Niederlanden, so wie in Deutschland, riesen Bauernproteste gehabt, schon lange her. Und das beschäftigt viele Menschen immer noch. Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich glaube, es gibt da Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden. In Deutschland war es nicht so sehr zu tun um Agrardieselsteuer und so, aber Stickstoff und die Regeln, weil es gibt ja auch europäische Regeln, wie viel Stickstoff da ausgestoßen werden darf.
Also Sie meinen, in den Niederlanden geht es mehr um Stickstoff sozusagen?
Ja, genau.
In Deutschland um den Agrardiesel.
Ja. Genau, ja. Und da sind Regeln in den Niederlanden auch, europäische Regeln für den Schutz für Naturgebiete. Und das heißt auch, da darf man nicht diese Grenzwerte überschreiten. Das ist jetzt passiert und da muss sich etwas ändern. Deswegen gibt es ganz unpopuläre Maßnahmen, wie zum Beispiel weniger Landbau, weniger Bauen, weil ein Großteil der Ausstoß von Stickstoff kommt aus der Landwirtschaft. Und das haben viele Leute nicht so, die waren da nicht mit einverstanden. Die haben gesagt, wir möchten nicht dafür verantwortlich gemacht werden. So fühlen sie das. Und Deswegen gab es diese Proteste. Da ist auch eine Partei aus entstanden, die aus dem Nichts eigentlich ganz groß geworden ist. Die BBB ist eine Bauernpartei.
Die Burbürgerbewegung.
Genau, das haben Sie sehr schön ausgesprochen.
Danke.
Und die hat plötzlich bei die, ja, so die Provinzialwahlen in jede Provinz ist die größte Partei geworden, aus dem Nichts. Und ist jetzt auch immer noch ein Faktor, weil die auch mitverhandeln in diese derzeitige Regierung. Ob die so groß werden für die Europawahlen, vielleicht bekommen die einen Sitz. Aber die versuchen da auch schon mitzureden, sagen auch, wir möchten gerne Ausnahmen bekommen für diese Stickstoffregelungen in den Niederlanden. Aber da ist wieder die Frage, wie realistisch ist das? Viele gehen davon aus, dass es eigentlich, dass sie das nicht schaffen werden. Ja, dann ist die Frage, was müssen die Bauern dann, wenn die sagen, wir werden nicht zum Beispiel, es gibt eine Regelung, dass ein Bauer, der gerne, Bauerin, die gerne aufhören möchte, dass die kompensiert werden kann. Dafür gibt es auch Geld. Das Geld haben sie jetzt irgendwo anders eingesetzt bei den Verhandlungen, weil die sagen, wir werden das ändern, wir müssen das alles nicht mehr machen. Aber wenn die das trotzdem machen müssen, ja, dann wird es nochmal kompliziert.
Also einige Themen, die Menschen in den Niederlanden da bewegen. Jetzt habe ich hier in Deutschland oft den Eindruck, dass in der politischen Diskussion oft so gesagt wird, schaut in die Niederlande, die sind uns, was den Rechtsruck angeht und was eben eine mögliche Rechtskoalition auch angeht, voraus. Und so wird es möglicherweise in Deutschland auch kommen. Sehen Sie das als Berichterstatterin mit dieser niederländischen Brille, die aber in Deutschland wohnt und berichtet? Sehen Sie das auch so? Also ist diese Dynamik in den Niederlanden, die wir da gerade sehen, mit so einer rechten Koalitionsbildung etwas, was auf Deutschland übertragbar ist?
Naja, ich glaube, es gibt da ein paar Unterschiede, die man auch, worauf man achten soll. Zum Beispiel, dass man in den Niederlanden gewöhnt ist, eine Koalition aus mehreren Parteien zu bilden. Manchmal 5 Parteien zum Beispiel, jetzt 4. Ich glaube, das ist für Deutschland sehr außergewöhnlich. Jetzt, dass es 3 Parteien sind, ist schon ein Problem, weil es gibt da viele Uneinigkeiten innerhalb der Regierung in Deutschland. Und dann sagen viele Deutsche, okay, die Regierung ist unentschieden, die ist nicht kräftig und nicht eindeutig in ihren Entscheidungen. Aber in den Niederlanden sind wir das ziemlich gewöhnt, dass da viele Parteien sich zusammensetzen und zusammen das ausverhandeln. Und ich glaube, das hat jetzt auch den Ergebnis gehabt, dass obwohl PVV mitregiert, viele von diesen großen Themen, wo Kritiker von die PVV Angst gehabt haben, zum Beispiel, dass es eine Anti-Islam-Partei, dass Koran verboten wird, dass Moscheen verboten werden, ja, das lasse ich nicht durchsetzen, wenn da auch noch andere Parteien mit am Tisch sitzen. Und das könnte man als Beispiel nehmen, aber ich glaube, das ist in Deutschland eher schwer nachzumachen.
Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Es ist ja so, dass Geert Wilders, seine Partei, die stärkste Kraft ist in dieser Koalition. Aber er hat schon gesagt, er wird nicht Regierungschef werden. Und die Suche läuft ja noch, wenn ich es richtig weiß.
Ja, die habe schon jemand gefunden. Und es tut mir leid mit einem schwierigen Namen für viele Deutsche, glaube ich. Sein Name ist Dick Schroof.
Dick Schroof.
Ja, das kann man schon mal üben. Das ist eine ziemliche Überraschung. Das ist ein ehemaliger Chef von dem Nachrichtendienst. Ja, das haben nicht viele Leute erwartet, dass er es wird. Man muss jetzt schauen, was daraus wird, weil keiner hat eine Ahnung, welche Richtung das geht. Er ist so ziemlich neutral, was das angeht.
Charlotte Weyers ist niederländische Deutschlandkorrespondentin des Senders NOS hier in Berlin und heute hier bei mir zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt immer mal Regierungserklärungen ab. Das ist ein eher ungewöhnlicher Zeitpunkt. Normalerweise gibt Scholz Regierungserklärungen zum Beispiel kurz vor einem anstehenden EU-Gipfel ab. Da steht jetzt keiner an, aber die Nachrichtenlage und die anstehende EU-Wahl, die reichen als Gründe aus, um das heute zu tun. Der Bundeskanzler hat mehrere Themen angesprochen in seiner Rede. Unter anderem ging es um die Ukraine, um das Hochwasser und um die innere Sicherheit nach der Messerattacke in Mannheim vergangene Woche. Da hat ja ein mutmaßlich islamistischer Täter einen Polizisten getötet. Und auf diesen Aspekt wollen wir uns auch konzentrieren jetzt in unserem Gespräch. Ich schaue mit meinem Gast, mit der niederländischen Korrespondentin des Senders NOS in Berlin, Charlotte Weyers, da drauf. Und wir haben unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter zugeschaltet. Die hat genauso wie Frau Weyers die Regierungserklärung für uns verfolgt. Frau Geuter, Olaf Scholz hat diesen Messerangriff als Terror bezeichnet und sich in der Debatte rund um mögliche Abschiebungen von kriminellen ausländischen Straftätern positioniert. Nehmen Sie uns doch gern mal mit in den Bundestag. Wie hat der Bundeskanzler diese Haltung begründet?
Sie haben es ja gesagt, es ging um mehrere Themen, die die Sicherheit betreffen. Und da hat er den Satz gesagt, den er schon öfter gesagt hat, nämlich ohne Sicherheit ist alles nichts. Er hat verwiesen auf die Angst, die sonst entsteht, die auch zur Angst vor der Zukunft werden kann, die Vertrauen zersetzt. Und das kann man natürlich als eine Begründung auch für diese konkreten Ankündigungen sehen. Ansonsten hat er weniger begründet als angekündigt, etwa so.
Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Und insgesamt hat er einige Maßnahmen genannt, die in der Summe schon deutlich eine schärfere Gangart in der inneren Sicherheit bedeuten. Das betrifft Waffenverbotszonen, die nach seiner Ansicht konsequenter umgesetzt und verwendet werden sollten. Strafrechtsverschärfung, was die Verherrlichung und das Feiern von terroristischen Straftaten betrifft. Angriffe gegen die, die sich fürs Gemeinwohl engagieren. Das ist bisher noch nicht Konsens in der Bundesregierung gewesen und anderes mehr. Also es ging weniger um die Begründung als ums Deutlichmachen, wir tun was.
Charlotte Weyers, Sie haben die Regierungserklärung auch verfolgt, ich habe es ja gesagt. Und man hat jetzt gerade in diesem O-Ton, in diesem Ausschnitt von Olaf Scholz gehört, dass die einen bei seiner Forderung rund um Abschiebung geklatscht haben. Man hat aber auch so ein ziemlich lautes Aufstöhnen gehört. Mhm. Und es ist ja jetzt die eine Sache, so eine Abschiebung zu fordern. Aber Expertinnen und Experten sagen jetzt gerade in den letzten Tagen vermehrt, das ist praktisch überhaupt nicht leicht umsetzbar. Halten Sie diese Haltung von Olaf Scholz jetzt auch nach dieser Regierungserklärung dann eher für Wahlkampfgetöse?
Naja, das ist jetzt die Frage, wie sich das umsetzen lässt. Ich glaube, ich verstehe schon, dass er das für notwendig hält, etwas dazu zu sagen, weil es so viele Leute jetzt derzeit beschäftigt und auch diese Diskussion nach diesem Angriff. Natürlich sollte man vielleicht da auch etwas zu sagen als Kanzler, weil da viel los ist im Land. Also das verstehe ich schon. Ja, die Frage ist, was denn nach die Wahlen da noch von übrig bleibt und wie weit das denn umgesetzt wird. Da bin ich schon neugierig, was das denn, wie man mit Nachbarländern zum Beispiel verhandeln kann über diese Abschiebungen und auch eigentlich, ja, inwieweit das jetzt eine richtige Lösung ist. Also das geht jetzt um das Gefühl von Gerechtigkeit, glaube ich, und auch, dass man Unterstützung braucht für Migration und Einwanderung und dann solche Maßnahmen treffen muss, vielleicht, weil die Unterstützung dann in Gesellschaft noch da ist. Und wenn man das nicht macht, dann verschwindet das vielleicht. Aber ich frage mich, ob das etwas ändert. Das Problem ist natürlich, dass solche Angriffe stattfinden und dagegen kann man schwer etwas machen, so scheint es.
Frau Goyter, CDU-Chef Friedrich Merz hat ja auf die Regierungserklärung dann reagiert. Er hat von Scholz schnelles und entschlossenes Handeln gefordert. Hatte er denn da konkretere Vorschläge, was die Umsetzung angeht, oder war das wirklich einfach eine Reaktion?
Nee, ein zentrales Thema bei Friedrich Merz war das Thema Migration, wobei auch er, wie auch Scholz, wie auch andere, vor allem Generalverdacht gegen Menschen mit Einwanderungsgeschichte gewarnt hat. Er hat aber auch das neue Staatsangehörigkeitsrecht zum Beispiel kritisiert, das öfter eine doppelte Staatsangehörigkeit ermöglicht. Zum Teil auch mit etwas schiefer Begründung, zum Beispiel, dass Einbürgerung auch bei Bezug von Sozialleistungen möglich sein sollte, was nur in Ausnahmen der Fall ist. Und dann hat Friedrich Merz gesagt:
Meine Damen und Herren, könnten wir uns darauf verständigen, dass Sie wenigstens das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch einmal verschieben, damit wir angesichts der Lage mit Ihnen noch einmal darüber beraten können, wie wir zu einem vernünftigen Staatsbürgerschaftsrecht kommen, das eben nicht das Tor weiter öffnet für Menschen, die in unserem Land eigentlich keinen Platz haben dürfen.
Und dieses keinen Platz haben dürfen bezieht sich natürlich auf Fragen der Sicherheit. Er hat ein Verbot des islamischen Zentrums in Hamburg gefordert, wie auch andere. Er hat auf die Vorratsdatenspeicherung verwiesen, hat Bundespolizeigesetz und verdeckte Ermittler angesprochen, das zum Teil etwas durcheinander bekommen. Also insgesamt war das ein Ritt durch die innere Sicherheit mit dem klaren Schwerpunkt Migration.
Ich habe da noch eine Frage, weil ich, so wie ich das mitbekommen habe, hat Scholz auch gesagt, dass diejenigen, die Terror feiern oder sich da positiv zu äußern, dass da auch härter aufgetreten wird und dass es auch Konsequenzen haben kann, wenn man Asyl anträgt. Ich habe mich gefragt, was das bedeutet, weil die Grenze scheinen mir ziemlich schwer festzulegen, wenn man das macht und wann nicht.
Das ist richtig und das ist auch ein Grund, warum ich davon ausgehe, dass das in der Koalition noch zu Diskussionen führen wird, weil das natürlich Fragen sind, die nicht nur in dieser Regierung, sondern die auch in den vergangenen Legislaturperioden immer wieder umstritten waren, wo es sinnvoll ist, Grenzen zu ziehen, und da hat es auch schon Strafrechtsverschärfungen gegeben.
Ja. Frau Weyers, wie wird denn so eine Diskussion in den Niederlanden, also in Ihrem Heimatland, geführt? Wird da auch über Abschiebung von schwerkriminellen Straftätern diskutiert im Rahmen dieser Sicherheitsdebatte?
Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch so ein Thema, das in dieser sehr rechte Regierung in den Niederlanden jetzt auch da ganz gut zu passt, würde ich mal sagen. Es gibt da auch Gespräche über, wie können wir Asylsuchende, die kriminelle Taten begangen haben, schneller abschieben, können wir die vielleicht auch Rechte entnehmen. Das ist jetzt auch der Plan, einige Rechte dazu entnehmen, zum Beispiel das Recht auf Berufung und so. Und ob es auch ein Haftzentrum für kriminelle Asylanträger geben muss. Also da sieht man auch, dass man da versucht, Maßnahmen zu nehmen, aber das muss sich jetzt noch alles ausverhandeln. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, ja.
Dann sage ich vielen Dank, Charlotte Weyers, hier bei mir im Studio, und vielen Dank, Gudula Geuter, im Hauptstadtstudio. Nie wieder Winter singt die Berliner Band Il Civetto gemeinsam mit der Münchner Sängerin Mola. Und so mitten im Sommer denke ich das auch manchmal, nie wieder Winter. Sind Sie eher so ein Sommer- oder eher ein Wintermensch, Frau Weyers?
Ich möchte eigentlich Frühling oder Herbst sagen.
Können Sie auch?
Ja, Sommer wird mich manchmal zu heiß und es wird auch immer heißer. Und dann in Berlin vor allem ist es wirklich schwer auszuhalten manchmal. Aber Frühling, wenn alle sich freuen, wenn die erste Sonne kommt, das ist natürlich ganz schön.
Und alles ein bisschen rausgehen.
Also ja, quasi das Freibäder vor allem. Das genieße ich auch sehr in Berlin. Das gibt es in Holland weniger. Und ja, ich bin große Freibad-Fan.
Ich auch. D-Day, das ist eine Kurzform für Decision Day und steht für den 6. Juni vor 80 Jahren, an dem in Frankreich die militärische Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschen Reich begonnen hat. Also am 6. Juni 1944 sind die Soldaten der Alliierten an den Stränden der Normandie gelandet. Vor allem waren das US-Amerikaner, Briten, Kanadier, Polen und Franzosen. Und in der Normandie finden heute anlässlich dieses D-Days vor 80 Jahren große Gedenkfeierlichkeiten statt. Unter anderem wird die Landeoperation von Fallschirmspringern nachgestellt. Und ich habe jetzt Frau Weyers in vielen Kommentaren in deutschen Zeitungen gelesen, dass der D-Day in die DNA der Deutschen gehört. Das ist eine Formulierung jetzt ganz konkret aus dem Spiegel, weil das Gedenken an die Befreiung nochmal helfen könnte, sich auf demokratische Werte zu besinnen. Und da schwingt ja mit, dass der D-Day in Deutschland zumindest so in dieser kollektiven Erinnerung viel zu wenig verwurzelt ist. Ist das in der DNA der Niederländer anders?
Ja, das ist natürlich eine ganz komplexe Frage, aber ich glaube schon, dass da um sehr viele Gründe, wegen sehr viele Gründe ganz unterschiedlich zurückgeblickt wird, natürlich. Aber in den Niederlanden gibt es jetzt auch viele Rückblicke und Berichte über die Idee, wie es damals war, wie die Niederländer das erlebt haben, weil es gab damals viele große Hoffnungen, dass Niederlande befreit werden würde. Und das hat dann noch sehr lange gedauert, noch ich glaube ein Jahr, bevor es soweit war. Und es war auch ein schreckliches Jahr mit vielen Problemen und auch Hungerwinter in Teile des Landes. Die Geschichte so in DNA, ich glaube, das ist in Deutschland so ausgeprägt, das können viele Niederländer sich kaum noch vorstellen, dass es auch jetzt heutzutage noch so mitspielt in ganz viele Debatten über Geopolitik, über die Bundeswehr, über eigentlich auch sogar über Olaf Scholz und inwieweit er da innerhalb von Europa die Führung nehmen soll, wie unangenehm das sich anfühlt oder nicht. Das spüre ich, dass ich das immer als Korrespondentin für die Niederlande das immer wieder erklären muss, obwohl wir da auch teilweise eine geteilte Geschichte haben, ist das für Niederländer nicht so selbstverständlich, dass das für viele Deutsche noch so anwesend ist.
Finde ich total interessant, dass Sie das so bewerten, weil gerade der D-Day, würde ich sagen, ist in Deutschland tatsächlich, klar, wir sprechen da jetzt viel drüber, aber das ist sozusagen wirklich eher ein Tag, der, wenn man jetzt Assoziationen nennen soll, eher eben nicht unbedingt der Tag ist, den Deutsche zuerst nennen würden. Und gleichzeitig habe ich trotzdem den Eindruck, der ist natürlich nicht vergessen. Also es gibt ja jetzt diese großen Gedenkfeierlichkeiten, da sind Veteranen dabei, da sind mehr als 25 Staatsoberhäupter dabei. Und da hat sich ja auch was getan, weil Olaf Scholz als Bundeskanzler ist erst der dritte Regierungschef Deutschlands, der da überhaupt eingeladen ist. Also Schröder war mal da, Merkel war da und eben jetzt Scholz. Das heißt, ja, auch das ist immer noch nicht selbstverständlich und wird dann immer noch rausgestellt sozusagen.
Ja, und auch wenn es jetzt in den Niederlanden war, so ist 5. Mai ist eigentlich den Befreiungstag. Und es ist jetzt ein paar Jahre her, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeladen war, um da die Reden zu halten. Und das war auch ein großes Thema, weil natürlich gibt es auch noch Niederländer, die sagen, das ist eine ganz unangenehme Geschichte und die Frage ist immer, wann ist es an der Zeit, dass das zusammenkommt und dass wir auch die deutsche Kanzlerin jetzt eingeladen haben, dass sie da reden darf auf so einen Moment, aber man spürt, dass das immer mehr gewünscht ist und dass auch die niederländische Blick auf Deutschland auch immer entspannter wird, würde ich sagen. Obwohl ich immer noch in meiner persönlichen Umgebung spüre, die Unterschiede spüre. Zum Beispiel bei einem Hochzeit, wo eine niederländische Frau mit einem deutschen Mann heiratet, dass das für die deutsche Familie ganz besonders ist, dass die niederländische Familie damit einverstanden ist und das auch das Thema angesprochen hat in die Rede auf der Hochzeit. Und das hat viele deutsche Anwesende, glaube ich, sehr emotioniert. Und die Niederländer um mich herum haben das so kaum mitbekommen, würde ich sagen. Und das war dann so offensichtlich, dass da immer noch solche Unterschiede sind.
Es gab jetzt, um nochmal auf die Feierlichkeiten bei dem D-Day zurückzukommen, einen ganz kuriosen Moment, der, finde ich, nochmal ganz gut gezeigt hat, dass sich die Zeit auch weitergedreht hat. Da war es so, dass Fallschirmspringer der britischen Luftwaffe in Nordfrankreich eben diese Landeoperation der Alliierten nachgespielt haben und sind da eben gelandet dann. Und es wurde sehr deutlich, dass sie nicht einfach da nach Frankreich reinspazieren mussten. Weil als die britischen Fallschirmspringer da gelandet waren, bei Caen, auf so einer Wiese, mussten die erstmal an die Klapptische des französischen Zolls und mussten ihre Pässe zeigen. Also das hat so ein Video der Zeitung West France gezeigt. Und da sage ich nur, ja, Brexit und Schengen-Raum lassen grüßen. Also man kann quasi heutzutage nicht mal den D-Day ohne Unterbrechung nachstellen.
Ja, naja, da sollte man die offene Grenze doch mal feiern.
Charlotte Weyer ist hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für die Einblicke. Charlotte Weyers ist Berlin-Korrespondentin des niederländischen Rundfunksenders NOS. Sie ist heute mein Gast hier im Studio. Und Frau Weyers, Sie haben sich für eine unserer Rubriken entschieden. Und zwar für die, die heißt Die Welt vor ihrem Fenster. Was passiert denn vor ihrem Fenster?
Ja, da passiert derzeit tatsächlich ganz viel, weil wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sah ich früher viele Parkplätze, aber davon sind jetzt viele verschwunden, weil die umgewandelt werden in Grünfläche. Und das sieht ganz schön aus, da gibt es auch kleine Bänkchen und viele Blumen und Leute setzen sich dahin für einen Kaffee. Aber das ist nicht so ohne, weil viele sich da auch über beschweren. Und das, was mich aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich ein Kiez ist, wo viele die Grüne gewählt haben bei die letzte Wahl. Und eigentlich habe ich dafür Unterstützung erwartet für diese Umwandlung. Aber eigentlich beschweren auch ganz viele Leute sich, weil ja, wenn das denn so praktische Konsequenzen hat, dann sind nicht alle damit einverstanden. Und sogar die Graffiti, die ich überall sehe in unserem Kiez, die ist manchmal sehr Antifa zum Beispiel oder Antikapitalismus. Und da gibt es jetzt auch Graffiti, wo steht Parkplätze für alle statt Profis für Myers, so ein Carsharing-Unternehmen. Und da habe ich gedacht, da trennen sich doch die Antikapitalismus und die grüne Aktivisten, die trennen sich da.
Das heißt, es ist dann möglicherweise doch so, dass da vielleicht Menschen grün wählen und dann merken, oh, mein Auto kann nicht mehr vor der Tür stehen, das mag ich aber nicht.
Ja, genau. Und ich muss sagen, es ist auch ziemlich unpraktisch. Ich nutze mein Auto auch. Ich brauche das auch. Da gab es ziemlich wenig Warnungen oder Vorschläge, wo man dann sonst noch parken kann oder wie man das ändern kann. Das war so von einem auf den anderen Tag plötzlich weg. Das war schon unpraktisch. Aber diese Graffiti fand ich dann auch nochmal extra interessant, dass da nicht alle, die auch gegen Kapitalismus sind, auch für Grünfläche sind.
Finde ich aber auch interessant, dass Sie als Niederländerin auch sagen, ja, das ist irgendwie total unpraktisch, weil gerade in Ihrem Heimatland ist es ja wirklich an vielen Stellen, ich habe mal in Groningen studiert, so, dass die Fahrradinfrastruktur und wirklich auch total gut ausgebaut ist, was aber eben auch heißt, dass zum Beispiel in der Innenstadt eigentlich gar kein Auto sein darf. Und das ist aber so gewachsen und es fahren auch viele Menschen Fahrrad, sodass ich das da eben gar nicht mehr als Konfliktpunkt wahrgenommen habe.
Nee, es gab da auch mal Debatte, auch in Amsterdam, und das Parken ist ganz teuer in Amsterdam, ergibt sich wieder eine andere Frage, wie sozial gerecht ist das, weil das ist dann nur für die Leute, die sich das leisten können, aber tatsächlich kann man in Amsterdam auch überall sehr gut, wenn man mit dem Fahrrad fahren kann, überall mit dem Fahrrad kommen.
Heute um 23 Uhr gibt es im Bundestag noch einen Termin. Die Abstimmungen gehen ja zum Teil sehr lang in die Nacht auch rein. Und da geht es um den künftigen Grenzwert für Cannabis am Steuer. Seit 2 Monaten kann in Deutschland ja legal gekifft werden, aber es ist noch nicht geregelt, wie viel Cannabis jemand eigentlich nachweislich im Blut haben darf, wenn er oder sie Auto fährt und das dann getestet wird. Dieser Messwert, der wird in Nanogramm gemessen und es ist eben dann vorgesehen, wer mit 3,5 Nanogramm oder mehr unterwegs ist, soll in der Regel 500 Euro und einen Monat Fahrverbot bekommen. Um riskanten Mischkonsum strenger zu ahnden, soll bei einem Cannabiskonsum ein Alkoholverbot bekommen, also entweder kiffen oder trinken. Und außerdem noch ein höheres Bußgeld von 1.000 Euro. Und in der Probezeit, also wer seinen Führerschein noch nicht so lange hat, der für unter 21-Jährige soll quasi so eine Null-Toleranz-Grenze gelten. Jetzt habe ich, sage ich mal, ich möchte jetzt nicht sagen eine Expertin im Studio, aber ich habe Charlotte Weyers im Studio. Sie ist Berlin-Korrespondentin für den niederländischen Sender NOS. Und Sie sind ja in den Niederlanden zumindest erfahrener, was den Umgang mit Cannabis angeht. Was würden Sie denn sagen? Ist das sinnvoll, so einen Grenzwert festzulegen? Oder wären Sie dann eher auf der Seite zu sagen, ah, lieber Null Toleranz?
Ja, das haben Sie schön umschrieben. Ich habe selber nicht Erfahrung mit Cannabiskonsum und währenddessen auch Fahren. Das habe ich nie in meinem Leben gemacht. Aber
auch nicht Fahrrad?
Fahrrad schon. Ja, klar. Aber während dieser Debatte habe ich auch gelernt, wie lange das eigentlich noch im Blut bleibt. Und das ist jetzt auch die Frage, die ich habe. Also was kann man denn da messen? Was sagt das aus? Weil ich glaube, alle sind damit einverstanden, wer nicht verantwortungsvoll fahren kann, soll das nicht machen. Das gilt genauso für Alkohol. Und eigentlich würde ich sagen, auch wenn man müde ist, ich weiß nicht, alle, die mal eine Spätschicht oder Frühschicht gearbeitet haben und nur nachher nach Hause fahren, dann ist man auch nicht so ganz scharf mehr. Man soll da einfach auf achten. Aber mit so einer Blutwertuntersuchung frage ich mich, kann man tatsächlich nachweisen, dass man, wenn man dann ins Auto sitzt, in einem Auto sitzt, dass man dann nicht fahren kann, weil man beeinflusst ist? Und wenn das nicht so ist, ja, was sagt das denn noch aus? Das ist jetzt meine Frage eigentlich. Wie kann man das gerecht überprüfen?
Ja, und wir hatten tatsächlich letztens einen Unfallforscher und Verkehrsexperten im Interview, unter anderem zu dieser Frage. Siegfried Brockmann heißt der. Und der hat nochmal deutlich gemacht, auch wie Sie es jetzt gerade auch in den Raum gestellt haben, wie schwierig es ist, so einen Grenzwert überhaupt festzulegen, und zwar aus folgenden Gründen.
Bei Cannabis ist das sehr, sehr viel schwieriger, weil natürlich ich die Wirkstoffgehalte erstmal gar nicht kenne der Pflanze. Es gibt auch unterschiedliche Pflanzenteile, die ich konsumieren kann. Und wenn ich die Wirkstoffgehalte nicht kenne, dann kann ich natürlich auch nicht wissen, wie viel Nanogramm ich am Ende im Blut habe.
Und ich fand das ganz interessant. In einem anderen Zusammenhang habe ich dann gelesen, dass auch so ein Grenzwert nicht dazu führt, dass Menschen sich langsam an diesen Grenzwert herankiffen können, weil die eben gar nicht einschätzen können. Was macht das denn jetzt mit meinem Blut? Was habe ich denn dann im Blut? Und wenn ein Unfall passiert, man eben gar nicht weiß, war ich jetzt über dem Grenzwert oder nicht? Und das natürlich die Messung dann ergibt, aber man eben da eigentlich das dann ja dazu führen müsste, dass man sagt, ich kann es nicht einschätzen, dann konsumiere ich eben nicht, bevor ich fahre.
Ja, aber das heißt, dann konsumiert man dann einen Tag nicht, 8 Stunden, 2 Tage, das ist dann schwer zu sagen. Vielleicht muss man dann überhaupt kein Cannabis konsumieren, aber das wird die Legalisierung natürlich ziemlich beeinträchtigen.
Ich fand auch die Frage in dieser Diskussion noch ganz interessant, wie man dann eigentlich mit anderen Drogen umgeht. Also zum Beispiel mit Alkohol. Und da hat der Verkehrsexperte und Unfallforscher Siegfried Brockmann auch was zu gesagt.
Wissenschaftlich gesehen wäre es auch beim Alkohol so, dass wir ab 0,2 Promille ungefähr sagen können, da ist eine Wirkung beim Fahren nachweisbar. Also eigentlich wäre das der Wert. Und dann wäre praktisch eben auch dieselbe Aussage richtig, nämlich wer trinkt, fährt nicht.
Wie ist denn das in den Niederlanden? Ist das da eine Diskussion oder ist das wirklich auch voneinander getrennt, so wie hier? Also Cannabis auf der einen Seite, Alkohol auf der anderen Seite?
Puh, das weiß ich jetzt nicht so genau, weil das schon eine Weile her ist natürlich, dass Cannabis legalisiert worden ist. Deswegen gab es vielleicht damals die Debatte, aber ist das jetzt so nicht so mehr in Frage. Aber natürlich schon gibt es die Debatte über Fahrradfahren und wie man beeinflusst fahren kann. Viele trauen sich noch ein Fahrradpferd nach Hause zu, die sagen, das ist viel sicherer, aber dann bist du letztendlich auch Teilnehmer der Verkehr. Das war schon mal vor kurzem noch eine Debatte.
Und es ist übrigens so, dass in den Niederlanden dieser Grenzwert ganz ähnlich ist. Hier sind ja jetzt 3,5 Nanogramm im Blut geplant bei Cannabiskonsum und in den Niederlanden sind es 3. Finde ich ganz interessant, dass da Deutschland sogar noch ein bisschen lockerer ist, wenn man so will, als
ja,
die Niederlande.
Auch wie viel man bei sich haben darf, ist auch viel mehr in Deutschland als in den Niederlanden. Also ja, das ist vielleicht ein bisschen lockerer.
Die niederländische Berlin-Korrespondentin Charlotte Wajers war das. Sie arbeitet für den niederländischen Rundfunksender NOS. Und Frau Wajers, wir haben ja am Anfang herausgefunden, dass Sie kleine Figürchen sammeln, Playmobil und Lego auch. Sie haben auch noch Lego-Figuren dabei und zwar 2 Büromenschen, deren Gesichter man verdrehen kann. Die zeigen dann verschiedene Emotionen. Mit welcher Emotion gehen Sie denn aus der Sendung?
Ich gehe ganz fröhlich aus der Sendung, ja, ganz zufrieden.
Das heißt, drehen Sie mal kurz, zeigen Sie mal
ja,
kurz.
Ja, ich habe hier einen Mann und eine Frau. Die eine lacht, der Mann, aber wenn man seinen Kopf dreht, dann heult er. Die ist ganz unglücklich auf der Arbeit, glaube ich, derzeit. Und die Frau, die ist entweder ganz erschrocken oder ganz sauer. Also ich hoffe eigentlich, dass alle, die jetzt zuhören, einen ganz schönen Arbeitstag im Büro haben.
Also gehen wir mit einem Lächeln hier raus. Vielen Dank, Frau Charlotte Wajers, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Ich danke Ihnen.